Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Es ist nur noch ein paar Tage hin bis zur stillen Nacht, aber bei uns in der Echtzeit, da kann man heute schon mal ausprobieren, was Stille wirklich bedeutet. Stille an sich ist ja nicht automatisch etwas Gutes. Nehmen wir nun mal die Funkstille in der Beziehung. Wenn man nicht mehr miteinander redet, dann ist es vielleicht schon vorbei. Oder noch extremer, wenn einer den anderen ghostet, also einfach nicht mehr reagiert, alle Kommunikationskanäle kappt, ohne Erklärung den Kontakt abbricht. Anja Wehrmann ist Diplompsychologin, bietet ein ganz besonderes Beratungsangebot. Sie betreibt seit einigen Jahren in Berlin-Kreuzberg eine Ghosting-Ambulanz. Erste Hilfe für Menschen, die nicht damit klarkommen, wenn sie geghostet werden. Hallo Frau Wehrmann.
Hallo Herr Böttcher.
Gibt es wirklich so viele Leute, die andere ghosten und so viele, die sich davon ja gestört fühlen, dass man damit eine ganze Ambulanz aufmachen kann?
Also eine ganze Ambulanz würde es, glaube ich, nicht tragen. Also ich habe noch andere Beratungsangebote daneben, dass die Ghosting-Ambulanz Land ist so ein, ich sag mal, eine kleine Nische, die ich aber mit großer Leidenschaft betreibe.
Welche Menschen kommen denn zu Ihnen? Was haben die erlebt?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen das Altersunterschied, das geht so von Mitte 20 bis Anfang 60 ungefähr los. Und es sind auch ganz verschiedene Kontexte. Zum einen der romantische Kontext, wenn jemand geghostet wurde, aber auch in Freundschaften kommt das vor. Selten habe ich auch Fälle, wo Ghosting innerhalb einer Familie stattfindet, was dann auch nochmal anders zu behandeln ist oder anders damit umzugehen ist. Also es sind sehr unterschiedliche Fälle.
Können Sie vielleicht noch mal ein Beispiel nennen, in welcher Art und Weise geghostet wird? Also vielleicht ein bisschen konkreter, was für Fälle Sie da in Ihrer Praxis behandeln?
Also ich kann gerne was aus dem romantischen Kontext mal schildern, dass jemand in der Kennenlernphase ist. Es bewegt sich quasi auf eine feste Beziehung zu. Man hat schon gemeinsame Zukunftspläne, fährt gemeinsam in den Urlaub, überlegt dann vielleicht zusammenzuziehen. Und dann ist halt von einem Tag auf den anderen die Person weg. Also wirklich ein völlig abrupter Kontaktabbruch, wo alle Zukunftsträume mit einem Schlag quasi zerstört sind und man dann da sitzt oder die Person dann da sitzt und denkt, erstens mal, was ist jetzt hier eigentlich passiert? Also es lief doch total gut und wir haben Pläne gemacht und wir haben zusammen geträumt und wir haben da auch eine gute Zeit zusammen gehabt in den letzten Monaten und jetzt, boom, ist das halt alles weg. Das ist ein Beispiel, wo ja, wo es erstmal darum geht, sich wieder zu sammeln sozusagen und zu sortieren. Erstens mal, was ist los? Wie gehe ich damit um? Um dann vielleicht nach einer Weile auch wieder den Mut zu finden, sich nochmal neu auf dieses Abenteuer Liebe einzulassen.
Und innerhalb der Familie? Ich meine, da ist die Bindung ja unter Umständen noch viel enger.
Also in Familien ist der Umgang damit ein ganz anderer, als wenn ich jetzt dieses Beispiel mit dem romantischen Kontext nehme. Nehmen wir jetzt als Beispiel jemanden, wo das Kind sich plötzlich, also das erwachsene Kind sich plötzlich nicht mehr meldet, nicht mehr zu Geburtstagsfeiern auftaucht und auch nicht mehr auf Anrufe reagiert, also wirklich sich, ich sage es mal, wie tot stellt sozusagen. Und da ist die Arbeit ganz anders, weil da geht es nicht darum, für sich einen Abschluss zu finden oder einen Schlussstrich zu ziehen, dass die andere Person eben weg ist, weil man kann diese Hoffnung, dass das eigene Kind zurückkehrt, nicht abschließen. Da geht es eher darum, um die Frage, wie gehe ich tatsächlich damit um, dass eben jetzt dieser Kontaktabbruch besteht, also dass mein Kind zum Beispiel nicht mal mit mir redet, aber auch nicht diese Hoffnung aufzugeben. Also man kann damit nicht abschließen.
Und das ist dann so schlimm, dass die Leute Hilfe brauchen, sonst würden sie ja nicht zu Ihnen kommen.
Genau, also ich denke, dass viele Menschen nicht die Ghosting-Ambulanz benötigen oder eine spezielle Beratung, aber es gibt eben Menschen, die das sehr tief trifft. Das kann verschiedene Ursachen haben, entweder hat man schon bestimmte Vorerfahrungen, Verlusterfahrungen gemacht, die vom Ghosting wieder aufgewühlt werden. Oder es war halt eben jemand, der einem sehr viel bedeutet hat und der ist einfach weg und nicht mehr zu erreichen. Und da brauchen manche Menschen eben einfach Unterstützung, die ich dann gerne biete.
Wenn man das selbst noch nie erlebt hat, kann man sich vielleicht nicht richtig vorstellen. Aber das ist das Schmerzhafte daran, dass man so ja enttäuscht wird?
Also die meisten Menschen fühlen sich, also die zu mir kommen, fallen gelassen. Also es ist ja so, Ghosting ist ein ganz abrupter Kontaktabbruch, wo man auch keinerlei Erklärung bekommt, warum das eigentlich passiert. Also was ist jetzt die Ursache, dass die andere Person weg ist und die ist auch nicht mehr zu erreichen, die reagiert nicht mehr. Und es gibt auch krasse Fälle, dass man vielleicht gemeinsam in der gleichen Ecke wohnt. Man trifft sich zufällig auf der Straße und wird komplett ignoriert, so als wäre man Luft sozusagen. Und das kann wahnsinnig schmerzhaft sein.
Und wie können Sie dann helfen? Ich meine, Sie können ja das Geschehen nicht ungeschehen machen oder kitten Sie dann manchmal auf solche Beziehungen? Also sprechen eventuell mit beiden? Nee, geht ja nicht.
Nee, das kam noch nicht vor. Also Manchmal kommt es schon vor, dass sich der Ghost oder die Ghostin quasi nochmal meldet bei der Person, die verlassen wurde, aber das ist eher selten der Fall. Meine Arbeit besteht darin, erstmal zu schauen, was tut denn besonders weh, also wo ist das, was einen Menschen am meisten erwischt hat. Also manche Menschen knabbern sehr an dieser Frage nach dem Warum, also warum ist das passiert. Bei anderen ist das Gefühl ziemlich stark, diese Frage, bin ich es nicht wert, dass man mir wenigstens sagt, was passiert ist. Bei manchen ist es dieses Gefühl, fallen gelassen worden zu sein. Und oft spielt auch eine Rolle dieses, okay, das ist mir passiert, da wird mein Vertrauen erschüttert. Nicht nur in die andere Person, sondern auch in mich, weil man Ghosting ja meistens nicht kommen sieht. Und dann geht es darum, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Also es sind verschiedene Bereiche, die das Ghosting betreffen kann. Das war jetzt auch nur eine grobe Zusammenfassung. Und je nachdem, wo, ich sag mal, am meisten der Schuh drückt, da beginnt dann meine Beratung.
Bei dem Warum ist es ja vielleicht schwierig, ne? Weil man kann ja nicht in den Kopf desjenigen, der da ghostet, gucken. Mhm. Man kann ja da nur Vermutungen anstellen. Vielleicht ist es auch ein bisschen egal.
Also es ist in dem Sinne wichtig zu erkennen irgendwann, dass es eigentlich vor allem was über die Person aussagt, die geghostet hat. Also dieses Warum wird man wahrscheinlich wirklich niemals erfahren, warum die Person jetzt einfach abgetaucht ist oder verschwunden ist. Aber zu erkennen, das sagt vor allem was über den Kommunikationsstil meines Gegenübers aus. An diesen Punkt zu kommen, ist sehr wichtig. Und dann eben wegzukommen von dieser Frage nach dem Warum, die ist ja auch relativ vergangenheitsbezogen. Und dann wieder zu lernen, mehr in der Gegenwart, im Jetzt anzukommen, mich nach vorne auszurichten. Also okay, der Mist ist jetzt passiert, aber wo will ich jetzt eigentlich hin?
Sie haben ja hauptsächlich mit den Leuten zu tun, die darunter leiden, dass sie geghostet werden. Machen sich trotzdem Gedanken darüber, warum andere ghosten? Also was da so an Motivation dahinter steht? Weiß man da was drüber?
Also es gibt Studien, wo auch mal die Menschen befragt wurden, die geghostet haben, was deren Beweggründe gewesen sind. Und die sind sehr unterschiedlich. Mir fällt jetzt eine Studie ein, die bezieht sich konkret auf Dating oder Online-Dating. Und das sind ganz verschiedene Antworten. Entweder war es Unsicherheit, wie soll ich jetzt sagen, dass ich kein Interesse mehr habe. Oder man wollte sich vielleicht später melden und hat es dann vergessen. Für manche ist es auch einfach normal geworden. Also das Ghosting wie so ein normales Verhalten geworden ist. Manche scheuen den Konflikt, also die möchten sich gar nicht mit der anderen Person auseinandersetzen, um jetzt genau zu klären, warum es jetzt nicht passt. Und ganz spannend fand ich diesen einen Aspekt, dass manche Menschen ghosten, weil sie denken, das wäre schonend. Also wenn ich quasi einfach abtauche und nicht sage, das und das hat mich an dir gestört oder das und das hat für mich nicht gepasst, dann denken sie, das ist besser, ich sage einfach gar nichts. Aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass es schon besser wäre zu sagen, was einen gestört hat, weil dann hat die andere Person was in der Hand. Also die hat halt eine Klarheit, die nicht da ist, wenn man einfach so abtaucht.
Auch wenn Sie sagen, das hat es schon immer gegeben, haben wir jetzt mehr solcher Fälle, solcher Ghosting-Fälle?
Also es wird schon mehr geghostet. Es ist auch ganz spannend, wenn man sich die Altersstufen anguckt, dass quasi bis 30-Jährige viel mehr ghosten und geghostet werden, als wenn man älter ist. Was nicht heißt, dass wenn man über 30 ist, das gar nicht kennt. Früher war es ja oft so, man hat die Menschen im eher nahen Umfeld kennengelernt, also über die Arbeit, über Freundschaften und das soziale Umfeld. Und da ist es relativ schwierig zu ghosten, also einfach abzutauchen und so zu tun, als hätte ich die andere Person nie gekannt, weil allein der gemeinsame Freundeskreis zum Beispiel wird ja sagen, hey, du kannst doch nicht einfach die XY oder den XY so jetzt behandeln. Und heutzutage, wo viel mehr Bekanntschaften über das Internet eben entstehen, da ist es halt deutlich leichter zu sagen, ich tauche einfach ab, weil die Person kann ja wirklich viel schlechter erreichen. Da kann man dann nicht einfach vor der Tür stehen, klingeln, mal fragen, was ist denn hier eigentlich los mit dir, sondern die ist wirklich nicht zu erreichen.
Wurden Sie schon mal geghostet?
Ich wurde geghostet, ja. Ah. Also das ist ja der Grund für die Ghosting-Ambulanz, dass ich quasi aus einer eigenen Erfahrung was machen wollte, was anderen Menschen dient. Ich habe dann gedacht, so für irgendwas Gutes muss dieser Mist doch da gewesen sein. Also ich wollte für mich so einen Sinn schaffen aus dieser Erfahrung und habe dann vor 4 Jahren einfach mal dieses Angebot quasi auf meine Website gepackt und daraufhin kamen dann immer mehr Anfragen, also zum einen von der Presse, aber auch von Menschen, die dann erfahren haben, okay, die existiert überhaupt, die Ghosting-Ambulanz. Aber es ist eine eigene Erfahrung gewesen.
Anja Wehrmann ist Diplompsychologin, bietet seit 2021 in Berlin im Rahmen ihrer Tätigkeit auch die Ghosting-Ambulanz an. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.